Hermanus Cornelis Vorhove. Das große Haus. Eine Betrachtung zu 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 22. Der Apostel kommt nun zur Beschreibung des Zustandes, in welchem die Versammlung sich befand, und der je länger, je mehr um sich greifen wird. Und er gibt Anweisungen, wie wir uns mitten in diesem Verfall und Niedergang zu verhalten haben. Die folgenden Verse sind also für uns von größter Wichtigkeit. Wir befinden uns nicht mehr in einer Zeit des normalen, sondern anormalen Zustandes der Versammlung Gottes. Der Verfall, der schon in den Tagen der Apostel begonnen hatte, nimmt immer mehr zu. Es wurden im Lauf der Zeit immer mehr böse Menschen in der christlichen Kirche zugelassen. Irrtümer und Ketzereien, Gottlosigkeiten und Spaltungen, äußere Zeremonien und Weltförmigkeit schlichen sich zusehends ein. Und an eine Veränderung und Besserung dieser Zustände ist nicht zu denken. Wie hat der wahre Christ sich denn in diesen Tagen des Verfalls zu verhalten? Auf diese Frage wird uns eine klare, unmissverständliche Antwort gegeben. Wie gut, dass es eine solche Antwort gibt. Gäbe es keine solche, dann müssten wir im Finstern umhertappen, da wir dann keine Richtschnur für unser Verhalten hätten. Doch der Herr hat sich über uns erbarmt. Er wollte nicht, dass wir in Verlegenheit kämen. Wenn er uns im ersten Brief des Paulus an Timotheus sehen lässt, wie ein Diener des Herrn sich in Gottes Haus betragen soll, wenn alles noch in Ordnung ist, so lehrt er uns in diesem zweiten Brief, wie wir uns inmitten des Verfalls und Abfalls verhalten sollen. Wir brauchen also in unseren Tagen ebenso wenig in Verlegenheit zu sein wie zur Zeit des Apostels Paulus. Gott hat die traurigen Dinge, die bereits in den Tagen des Apostels in der Gemeinde ihren Anfang nahmen, gebraucht, um uns zu sagen, welche Stellung wir einnehmen sollten, wenn die Ungerechtigkeit so zugenommen hätte, dass an eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand nicht mehr zu denken wäre. Welch ein Grund zum Danken für ein Herz, das begierig ist, den Willen des Herrn zu kennen und zu tun. Die Veranlassung zu diesem Brief des Apostels waren, wie wir bereits bemerkten, die traurigen Dinge, die in der Gemeinde vorkamen. Es wurde über die Lehre ein Wortstreit geführt, der nur zum Verderben der Zuhörer sein würde. Es gab ungöttliches Geschwätz, das zur Gottlosigkeit führte. Ja, es waren sogar zwei bestimmte Irrlehrer, Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgekommen waren, indem sie sagten, dass die Auferstehung schon geschehen sei und so den Glauben etlicher zerstörten. Ihr Wort wird um sich fressen wie der Krebs, sagt Paulus, so dass allmählich die ganze Gemeinde davon angesteckt und verdorben werden wird. Die Irrlehre, dass die Auferstehung schon geschehen sei, führt zur Sorglosigkeit und deshalb zur Gottlosigkeit. Das sieht man hier deutlich. Der Apostel sagt im Blick auf diese Menschen: Vermeide die ungöttlichen, eitlen Geschwätze, denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Das ist bei einigem Nachdenken gut zu begreifen. Wenn man lehrt, dass die Auferstehung bereits geschehen sei, und die Gläubigen also, auch dem Leib nach, vollkommen sind, dann ist natürlich keine Wachsamkeit mehr nötig, und dann kommt man notwendigerweise, weil das Fleisch nicht verändert ist, zu allerlei Gottlosigkeit. Die Geschichte der Kirche liefert uns davon traurige Beispiele genug. Doch was auch weichen oder sich verändern mag, welche Verwirrung der Teufel auch angerichtet hat, wie viel Irrtümer er auch in der Gemeinde einführte, ein Ding bleibt und ist unveränderlich. Der feste Grund Gottes steht. Er kann durch nichts und niemand erschüttert oder weggenommen werden. Seine Wahrheit ist unwandelbar. Wie wichtig ist das in solchen Tagen, wie wir sie erleben, wo sogar unter wahren Christen so viel Irrtum gefunden wird. Nun, wenn wir uns bei allem Wind der Lehre, inmitten von so vielen verführerischen Geistern, an das Wort des Herrn, dieses feste Fundament der Wahrheit, personifiziert in Christus, dem Felsen der Zeitalter, klammern, dann stehen wir auf festem Grund und werden uns nicht verführen lassen. Dieser feste Grund Gottes hat ein Siegel, das sozusagen zwei Seiten hat. Der Herr kennt die Seien sind. Das ist die Seite Gottes und kann von niemandem angetastet werden. Wie herrlich und tröstlich das auch sein mag, so ist es doch ein Beweis für den Verfall der Gemeinde, denn im Anfang waren alle Gläubigen bekannt. In Jerusalem oder Ephesus waren keine anderen Gläubige als die, welche sich zur Gemeinde des Herrn bekannten. Draußen waren nur Juden und Heiden. Alle, die glaubten, waren beieinander, und von den anderen durfte sich niemand anschließen. Damals brauchte also nicht gesagt zu werden, der Herr kennt die Seien sind. Aber jetzt wissen wir an keinem einzigen Ort, wer alles dem Herrn angehört. Wir kennen einige, aber viele sind verborgen und wir kennen sie nicht. Das ist eine Folge des traurigen Zustandes der Gemeinde. Die Gläubigen sind zersplittert in alle Richtungen und die Welt hat in der Kirche die Oberhand. Wenn sie aber auch zerstreut und in Verwirrung, weder offenbar noch bekannt sind, der Herr kennt sie, welch ein Trost für unsere Seele. Und es sind ihrer mehr, als wir denken. Gleich wie der Herr in den Tagen der Verwirrung und des Abfalls in Israel zu Elia sagte, ich habe 7000 in Israel übrig gelassen, die ihre Knie vor dem Baal nicht gebeugt haben. So ist es auch heute, gepriesen sei sein Name. Gott ist getreu, wir sind verantwortlich. Darum ist die Kehrseite des Siegels, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Vers 19. Jeder, der den Namen des Herrn nennt, jeder, der ihn als Herrn und Christus bekennt, der muss von aller Ungerechtigkeit abstehen, denn er, der Herr, kann mit der Ungerechtigkeit nicht zusammengehen. Er verurteilt jede Ungerechtigkeit und entzieht sich dem Ungerechten. Auf das Letztere kommt es hier vor allem an. Sicher, wir sollen uns in unserem persönlichen Leben von aller Ungerechtigkeit fernhalten. Aber mit dem ist es noch nicht getan. Wir werden in den folgenden Versen noch eine weitere, sehr wichtige Seite dieser Wahrheit sehen. Die Gemeinde ist nicht mehr in ihrem ursprünglichen Zustand. Sie ist vom Herrn abgewichen. Sie hat nach und nach immer mehr bloße Bekenner in ihre Mitte aufgenommen. Sie verurteilt die Irrlehrer nicht mehr, sondern lässt sie lehren und die Menschen verführen. Das hatte bereits begonnen, als Paulus diesen Brief schrieb. Und hat jetzt solch einen schrecklichen Stand erreicht, dass der allgemeine, völlige Abfall nicht mehr fern sein kann. Deshalb ist die Gemeinde, die Gottes Haus auf Erden ist, einem großen Haus gleich geworden. Paulus sagt nicht, dass die Gemeinde ein großes Haus ist, sondern dass sie einem großen Haus gleich geworden ist. Er redet von einem großen Haus als Beispiel. Das ist sehr wichtig. Die Absicht des Herrn war keineswegs, ein großes Haus zu haben. Er wollte eine Gemeinde haben, die auf der Erde sein Haus, sein Tempel sein sollte, zu der niemand zugelassen werden sollte, als die, welche ihm angehören. Und aus der alles sollte verbannt werden, was im Widerspruch war mit seinem Wort und Willen. Und der Herr tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Ananias und Sapphira, die den ersten Schaden in die Gemeinde zu bringen trachteten, wurden mit dem Tod bestraft und so aus der Gemeinde entfernt. Aber durch die Untreue der Gläubigen ist die Gemeinde von ihrer Berufung abgewichen und allmählich einem großen Haus gleich geworden. Und was finden wir in einem großen Haus? In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und erdene. und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Vers 20. Es ist selbstverständlich, dass in einem großen Haus nicht nur goldene und silberne Gefäße sein können, da müssen auch hölzerne und irdene Gefäße sein. In der Versammlung des Herrn haben aber nur goldene und silberne Gefäße ihren Platz. Da sollen lediglich Gefäße zur Ehre sein, so dass, wenn die Gemeinde mit einem großen Haus verglichen werden muss, dadurch bewiesen wird, dass sie von ihrer ursprünglichen Ordnung und Reinheit abgewichen ist. Doch wie sollen wir uns angesichts dieses Zustandes verhalten? Sollen wir die Versammlung verlassen? Nein, gewiss nicht. Sobald wir die Gemeinde verließen, würden wir Gottes Haus, Gottes Tempel verlassen und uns selber von der Gemeinschaft mit dem Herrn ausschließen. Wer Christus abschwört, wer dem christlichen Glauben Lebewohl sagt, wer wieder in die Welt zurückkehrt, der verlässt die Gemeinde und ist dadurch auch vom heilen Christus abgeschnitten. Aber die an Christus glauben, die in ihm ihren Herrn und Heiland erkennen, sagen: Zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir können uns nicht von der Gemeinde trennen, da wir Glieder an seinem Leib sind, die bei Jesu Wiederkunft aufgenommen werden, um als eine reine Braut ihm dargestellt zu werden. Aber was sollen wir denn tun? Wir müssen uns in der Gemeinde von allen, die Gefäße zur Unehre sind, absondern. Der Apostel sagt: Wenn nun jemand sich von diesen, das heißt von diesen Gefäßen zur Unehre, reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereit. Vers 21. W. J. Hocking schreibt über das große Haus und seine Gefäße: Das Bild vom großen Haus, das der Apostel an dieser Stelle gebraucht, scheint die Unterweisung des Grundes und des Siegels zu entfalten. Dieses Bild ist nicht neu, doch es ist bemerkenswert, dass der Name Gottes nicht damit verbunden ist. Timotheus musste das Fehlen desselben sofort bemerken. Im ersten Brief wird es das Haus Gottes genannt, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Im zweiten Brief ist es bloß ein großes Haus. Diese Worte lassen uns an ein für einen hochgestellten Menschen gebautes Haus denken, das bezweckt, dessen hohe Stellung wie auch seine Herrlichkeit in der Welt kundzutun. Dieses Haus wurde verdorben, weshalb es nun nicht mehr das Haus Gottes genannt werden kann, der Ort, wo seine Herrlichkeit auf Erden offenbart wird. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Es wird kein Unterschied gemacht zwischen den goldenen und silbernen oder hölzernen und irdenen. Die Ehrbaren werden von den Unehrbaren nicht unterschieden. Die Ehre der Gefäße scheint mehr von ihrem Gebrauch als ihrem eigentlichen Wert abzuhängen. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien und sind zu verschiedenen Gebrauchszwecken bestimmt. Diejenigen aus Gold und Silber können zur Ehre des Hausherrn sein, gleich wie die hölzernen und irdenen, wenn sie für den Zweck, für welchen sie gemacht werden, verwendet werden. Wir müssen beachten, dass in den Augen des Hausherrn für die individuelle Beschaffenheit der Gefäße ihre Verwendung maßgebend ist. Sie stehen nicht in erster Linie zur Verzierung im Haus, sondern zum Zweck des Gebrauchs. Nach der Wertschätzung des Hausherrn sind diejenigen Gefäße verdorben, welche auf unwürdige Art benutzt werden. Und dies nicht wegen des Materials, aus welchem sie gebildet wurden, sondern weil sie mit irgendetwas Unreinem in Berührung gekommen sind. So wurden zum Beispiel die goldenen Gefäße des Tempels, welche Nebukadnezar nach Babel brachte, zur Unehre gebraucht. Sein Enkel Belsazar missbrauchte die gottgeweihten Gefäße beim großen Mahl, zu dem er seine Gewaltigen eingeladen hatte. Die dem Herrn geweihten Gefäße wurden mit den Götzen zugedachten Trankopfern gefüllt. Könnte es etwas Entehrenderes für den Herrn geben? Was muss ich tun, um ein Gefäß zur Ehre werden? Der Apostel kommt nun auf unsere persönliche Verantwortlichkeit zu reden. Wir sind in einem großen Haus und mitten unter den verschiedensten Gefäßen. Der Hausherr ist in den Himmeln. Was sollen wir hienieden tun, inmitten einer abtrünnigen Christenheit, wo die Mehrzahl der Gefäße zur Unehre gebraucht wird? Was ist zu tun, damit wir nicht unter dieselben gerechnet werden können? Die Antwort lautet, wenn jemand sich von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein. Vorher wurde jeder ermahnt, von der Ungerechtigkeit abzustehen. Hier werden wir aufgefordert, uns von den Gefäßen zur Unehre zu reinigen, das heißt abzusondern. Man steht von der Ungerechtigkeit ab, wenn man sich reinigt von den Leuten, die Gefäße zur Unehre sind. Dieses sich Reinigen ist eine Tat zur Ehre des Namens des Herrn. Wer also handelt, wird dadurch zu einem Gefäß zur Ehre. Warum muss ich mich von den Gefäßen zur Unehre fernhalten? Weil mein Herr, welchem ich diene, mich in dieser Welt für die Zeit seiner Abwesenheit zu einem Vertreter seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit gemacht hat. Ich muss in Bezug auf das, was er mir anvertraut hat, treu sein. Ich bin verpflichtet, in meinen äußeren Beziehungen rein und heilig zu sein. Komme ich dieser Verpflichtung nach, so werde ich ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nämlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Es wird nicht gesagt, dass dadurch ein irdenes oder hölzernes zu einem goldenen oder silbernen Gefäß wird. Der eigentliche Wert des Heiligen, des Gefäßes, bleibt unverändert, aber es wird dann zu einem Dienst zur Ehre, nützlich und fähig sein, wenn es jede Verbindung meidet, die der Herr nicht anerkennen kann. Wenn der Hausherr im großen Haus kommt, um ein Gefäß zur Ehre zu suchen, welches wird er nehmen? Gewiss nicht ein goldenes, wenn es unrein und befleckt ist. Seine Wahl kann sich ebenso gut auf ein irdenes Gefäß beziehen, wenn jenes geheiligt ist und seinen Dienst würdig versieht. Bedenken wir, dass der Anschein, ein Gefäß zur Ehre ist, welcher in der Abwesenheit des Hausherrn so handelt, wie wenn er gegenwärtig wärt. Wer ist dem Hausherrn nützlich und wer zu seinem Dienst bereit? Wer in der Zeit des Verfalls die Ehre des Herrn sucht, die ihm über alles geht. Eine solche Seele sagt, ich will meinem Herrn treu sein und für ihn leben, um seinen Namen zu verherrlichen. Was ich bin und was ich tue, alle meine Verbindungen müssen mit der Heiligkeit und der Gerechtigkeit meines Herrn im Einklang sein. Solch ein Mensch ist ein Gefäß zur Ehre und kann zu allem, was der Wille des Herrn fordert, nützlich sein. Ende des Zitates von W. J. Hocking. Der Herr kann sich mit dem, was verdorben und schlecht ist, nicht verbinden, und wir sollen es auch nicht tun. Der Herr hatte keine Gemeinschaft mit den Gefäßen zur Unehre und wir sollen auch keine haben. Der Herr wird sie einmal richten, das sollen wir aber nicht tun. Aber wir sollen uns von ihnen absondern. Wir müssen jede Gemeinschaft in göttlichen Dingen oder christliche Tätigkeit mit ihnen abbrechen. Solange ein Gläubiger mit einem Ungläubigen in Gemeinschaft bleibt, solange er mit ihm brüderlichen Umgang pflegt, gar das Abendmahl mit ihm feiert, solange kann ihn der Herr nicht zu seiner Ehre gebrauchen, solange ist er nicht zu jedem guten Werk bereitet. Und wenn wir das getan haben, wenn wir uns von den Gefäßen zur Unehre abgesondert haben, was müssen wir dann tun? Sollen wir dann bei uns selber stehen bleiben und von jeder Gemeinschaft der Heiligen absehen? Keineswegs. Wir sollen uns mit denen vereinigen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Der Apostel sagt, jugendlichen Lüste aber fliehe, strebe aber nach Gerechtigkeit, Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Vers 22. Was wir mitten im Verfall der Gemeinde zu tun haben, wird uns also hier deutlich gesagt. Wer ein einfältiges Auge hat, wird seinen Weg deutlich bezeichnet sehen. Für Zweifel ist kein Raum gelassen. Gott hat in seiner Gnade so bestimmt als möglich gesprochen, damit jeder wissen soll, wie er sich zu benehmen hat. Und der Weg, der uns gezeigt wird, ist in Übereinstimmung mit der allgemeinen Richtschnur und der allgemeinen Regel für unseren Wandel: Wende dich ab vom Bösen und tue Gutes. 1. Petrus 3, Vers 11. Nachdem wir uns von den Gefäßen zur Unehre getrennt haben, sollen wir uns mit denen vereinigen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Das ist Selbstreden ganz im Widerspruch zum menschlichen Willen, der durch den Teufel auf den falschen Gleis gebracht und dort gehalten wird. Die verschiedenen Spaltungen in der christlichen Kirche beweisen, dass Scheidung zwischen Gläubigen und Ungläubigen durch allerlei Statuten und Formulare und Vereinigung auf derselben Grundlage mit ungläubigen und unbekehrten Menschen ihre Lösung ist, während Gott die ausnahmslose Trennung der Gläubigen von allen Ungerechten und Ungläubigen fordert. Die Verwirklichung dieser Grundsätze wird sicher manchmal schwierig und peinlich sein und uns verkehrte Beurteilung auf den Hals laden. Man wird uns der Engherzigkeit, des Pharisäertums, des Hochmuts und so weiter beschuldigen. Man wird uns vorwerfen, dass wir die Einheit zerstören, trotzdem wir danach trachten, sie zu bewahren, da die Trennung vom Bösen nach Gottes Gedanken der Anfang der Einheit ist. Man wird uns vorwerfen, dass wir alle christliche Tätigkeit unmöglich machen, während es dagegen unsere Absicht ist, durch Gehorsam den Geboten des Herrn gegenüber zu jedem guten Werk bereit zu sein. Aber lasst uns nur an Jesu Wort denken im Haus Simons des Aussätzigen in Bethanien, als die Jünger die Tat der Maria Verschwendung nannten. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Das Bewusstsein in unserem Handeln, den Gedanken des Herrn zu entsprechen, ist mehr wert als die Übereinstimmung mit menschlichen Grundsätzen.